Die Sonne, jetzige Sonne, schien vor dem Fall des Menschen siebenmal so hell. Wo steht das geschrieben? Wird sie in Zukunft einmal siebenmal so hell scheinen? So. Steht auch geschrieben, der ich im Anfang das Ende verkünde. Und was am Ende ist, im Anfang war. Gott schuf die Sonne nicht so, wie sie jetzt ist, sondern ein viel helleren Licht, als großes Licht. Wem es noch nicht genügt, der lese Apostelgeschichte so und so. Bekehrung des Apostels Paulus. Da umstrahlte uns ein großes Licht vom Himmel, welches den Glanz der Sonne übertraf. Bitte, stimmt es? Unter großem Licht versteht die Schrift ein Licht, das den Glanz unserer Sonne übertrifft. Aha. Nun, das eine Wort heißt Zweckbestimmung, sie seien zu Zeichen und jetzt zu Zeiten. Das hebräische Wort heißt Moadim. Sie seien zu Moadim. Und jetzt 3. Mose 23, wo wir so und so viel mal gelesen haben, das sind meine Feste, das sind die Feste Jehovas, lesen wir im Hebräischen, das sind meine Moadim. Das sind die Moadim des Herrn der Herrscher. Aha. Aha. Bringt also das Wort Gottes, Sonne, Mond und Sterne, mit den Festzeiten Gottes in Verbindung. Auf dem ersten Blatt der Bibel. Wenn dann halt hier steht einfach Zeiten, Feste sind auch Zeiten, und da steht, das sind meine Feste, hat der Bibelleser keine Ahnung von den göttlichen, gottgegebenen, unlösbaren, wunderbaren Beziehungen und Verbindungen. Und dieses Wort Moadim, ist genau das, was lateinisch heißt Konstellation oder Konjunktion, was wir Versammlung nennen, wenn bei der Sonne sämtliche Planeten sich zusammenfinden eines Tages und der Mond kommt auch noch gerade dazu und verfinstert noch die Sonne, dann haben wir am Himmel die Zeigerstellung Gottes, dass am Thron Gottes sich wieder die Söhne Gottes versammelten und der Satan kommt auch gerade in ihrer Mitte. Was dann geschieht, wissen wir nicht. Dann muss Satan Auskunft geben, was er geleistet hat im letzten Rundgang und darf Anträge stellen, was er im Sinn hat für den nächsten Umlauf, Regierungsperiode. Nicht? Also, ich habe gesagt, ich will schließen. So. Um dann heute Abend weiterzufahren. Im ganzen Worte und zweitens in allem Wissen. Nicht in aller Erkenntnis, sondern hier heißt in aller Kenntnis, in allem Wissen. Und wie gut wäre es, wenn wir Gläubigen mehr wüssten von der Herrlichkeit der Ordnungen in der Schöpfung. Der Schöpfung, die unser himmlischer Vater durch unseren Herrn Jesus Christus geschaffen hat. Amen.
Wir uns dann nicht in das Gesetz hineinführen, sondern in die Freiheit. Diese Ordnung, die uns nicht in das Gesetz hineinführen, sondern in die Freiheit der Söhne Gottes.
Ja, aber das Gesetz des Geistes des Lebens, ja, bei allem. Und doch stehen diese Dinge alle wo? Im Gesetz, jetzt verstehen wir den Paulus, wenn du das schon sagst. Bist du nicht schuld, dass ich noch weiter rede? wenn Paulus sagt, das Gesetz nach Meinung der heiligen Engel zum Leben gegeben, erwies sich in der Praxis als ein Dienst des Todes und der Verdammnis. Nicht? Wissen wir, schreibt Paulus, die wir den Geist Gottes haben, dass das Gesetz geistlich ist. Wir lesen das Gesetz so, wie wir es jetzt heute Morgen gelesen haben. Es ist alles Bestandteile des Gesetzes. Nicht? Und der Israelite, der Jude, sagt, was? 2 Jahre soll ich nicht arbeiten? Kommt nicht in Frage, kann ja nichts verdienen. Nicht? Ja, bitte, noch einmal, 2 Jahre nicht arbeiten. Wird ja langweilig, ne? Also, Herrlich.
Danken wir dir, lieber Vater, in Jesu Namen, dass du uns führst in deine Gedanken, dass du uns leitest in deine Weisheit und dass du uns durch solche Stunden zubereitest für unsere kommenden Heilsaufgaben in der Herrlichkeit, dass diese Programme, diese Feste Leitlinien sind für unsere Zukunftsaufgaben. Daran wollen wir uns halten und uns mehr und mehr in dein Gesetz des Geistes des Lebens vertiefen, damit wir zu dem Segen, zu dem wir gesetzt sind, für eine ganze Schöpfung befähigt werden, ausgerüstet werden. Habe Lob, Dank und Preis. Amen.
Amen.
Ja, das mögest du wirklich schenken, lieber Vater im Himmel, dass wir alle diese deine wunderbaren Ordnungen nicht hineinlaufend wiederum ins Gesetz, auf das wir der Gnade missachten, sondern dass wir, lieber Vater, zum vollen Wuchse des Mannes in Christo Jesu hinkommen und dass wir so sein mögen, wo es auch ist, zum Lob und Preis deiner herrlichen Gnade. Auch dass wir fassen mögen, wie wir gesungen haben, dass wir völlig in dir und du in uns bist und wir noch durch dich verborgen sind, in deinem und auch unserem Vater. Amen.
Amen. Am Morgen von zu Hause weggehend, da war es noch dunkel. Sie kommen ans Grab und dann heißt es so einfach, da war die Sonne schon aufgegangen. Das heißt auf Deutsch, der Herr Jesus auferstanden. Untergang der Sonne, Aufgang der Sonne, Herrschaft der Sonne. Stand die Sonne einmal einen ganzen Tag lang bockstill mitten am Himmel. Jawohl. Wo war der Mond in dieser Zeit? Unten im Tale Ajalon. Herrscht Christus auch einmal einen ganzen Tag? Wie lange dauert denn das tausendjährige Reich, muss ich nochmal fragen. Einen ganzen Tag. Herrscht Christus da den ganzen Tag? Antwort? Ja. Wo ist der Beherrscher der Finsternis diesen Tag lang? Im Tale Ajalon gefangen gesetzt. Stimmt? Satan.
Was heißt Ajalon auf Deutsch?
Der Gewaltigen. Der Gewaltigen. Also Satan in seiner Gewalt ist gebunden, gefesselt. Und was bedeutet Tal? Im Hebräischen das gleiche Wort wie Tiefe. Und was bedeutet Tiefe? Gericht. Gericht gebunden. So. Soll das Passa schlachten am Abend beim Untergang der Sonne? Genau heißt das. Wieder im Gesetz verankert. Ihr sollt den ans Kreuz gehängten, bitte, spätestens beim Untergang der Sonne vom Kreuz herunterholen. Das stimmt's? Untergang der Sonne. Passa, das ist Abschluss des Passa. Das Lamm geschlachtet und ja, zur Verfügung gestellt. Vers 9. 7 Wochen sollst du dir zählen von da an, wo man beginnt, die Sichel an die Saat zu legen. Man beginnt in Israel die Sichel an die Saat zu legen, nämlich an die Gerste. Das ist am Tage nach Passa, nach Schlachten des Lammes, beginnt die Gerstenernte. Und da sollst du anfangen, 7 Sabbate zu zählen. Am Tage nach Passa, nach Golgatha. Und du sollst das Fest der Sabbate, ja, das Fest der Wochen, ne? Nichtssagend, leider. Das Fest der Sabbate, Jehova, deinem Gott, feiern. je nach der freiwilligen Gabe deiner Hand, die du geben magst, so wie Jehova dein Gott dich segnen wird. Und du sollst dich vor Jehova deinem Gott freuen. Was ist das für ein Befehl? Du und dein Sohn und deine Tochter und dein Knecht und deine Magd und der Levit, der in deinen Toren ist, und der Fremdling und die Waise und die Witwe. Und die Witwe, die in deiner Mitte sind, an dem Orte, den Jehova, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen daselbst wohnen zu lassen. Also Fremdling, Waise und Witwe haben was zu tun? Sich zu freuen. Ist das in Jerusalem geschehen, als Gott sich an seine Festordnung gehalten hat, zu Pfingsten nämlich? Pfingsten heißt der 50. Tag nach Golgatha. Pfingsten. Mit Pfingsten sagt uns nichts als Ausgießung des Heiligen Geistes, aber das ist eine exakte Handhabung der Treue unseres Gottes und Gottes gegenüber Israel ist, weil merkt man nicht. Und wir dürfen es erkennen. Vers 13 kommt das dritte, das Fest der Laubhütten, sollst du 7 Tage feiern, wenn du den Ertrag von deiner Tenne und von deiner Kelter einsammelst und du sollst dich an deinem Feste freuen. Und dann wird wiederholt, die Waise und die Witwe. 7 Tage sollst du Jehova, deinem Gott, das Fest feiern, das Fest der Laubhütten, den Jehova erwählen wird. Denn Jehova, dein Gott, wird dich segnen in all deinem Ertrag und in allem Werke deiner Hände. Und du sollst nur fröhlich sein. Wir sind ja nicht mehr unter Gesetz. Also wir brauchen uns weder zu freuen noch fröhlich zu sein. Aha. Und du sollst nur fröhlich sein. Vers 16, dreimal im Jahre wird hier wiederholt, was wir schon gehört haben, sollst du vor deinem Gott erscheinen an dem Ort, den er erwählen wird, am Feste der ungesäuerten Brote, zweitens am Feste der Sabbate und drittens am Feste der Laubhütte. Und man soll nicht leer vor Jehova erscheinen. So. Die drei Festordnungen haben wir gleich gehört zur Zeit des Festes der Ernte. Die Ernten sind mit den Festordnungen verbunden. Und die Muadim in jeder Hinsicht, Stern, Zeit, Gesetze, die Gott für die Durchführung seines gesamten Heilsplanes im Gang der Gestirne im Weltall vorgeordnet hat. Jetzt darf ich etwas sagen. Ich sage ja immer etwas jetzt. Schlagen wir schnell bitte Psalm 19 auf. Gerade habe ich ihn aufgeschlagen, mit einem Griff. Aber ich bin deshalb nicht etwa Zauberkünstler. Psalm 19, dem Vorsänger, ein Psalm von David. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündet seiner Hände Werk. Luther, die Himmel rühmen des ewigen Ehre. Hebräisch, die Himmel sind die Bibliothek, die Bücherei der Herrlichkeit Gottes. Und sie seien zu Zeichen, haben wir gelesen, als eine der Zweckbestimmungen. Und nun ist im Hebräischen das Wort Ot, Zeichen auf Deutsch, das gleiche Wort, das der Hebräer für den Begriff Buchstabe kennt. Sind Buchstaben auch Zeichen? Darf ich bei der Gelegenheit sagen, wir Gotteskinder sind, wenn wir gesund sind im Glauben, die hoffnungslosesten Zeichendeuter, besonders die dann da vorn stehen, ja, die hoffnungslosesten Zeichendeuter. Warum guckt ihr jetzt so? Paulus schreibt am Ende eines seiner Briefe: Seht, mit was für großen Buchstaben ich euch geschrieben habe, mit eigener Hand unterzeichnet. Diese großen Buchstaben sind das Zeichen der Echtheit in allem meiner Briefe. Also was sind Buchstaben? Zeichen, stimmt es? Wer gibt mir hier für den Buchstaben D, oder nein, den ersten Buchstaben, die Himmel D, ja, 5 Pfennig, Druckerschwärze, D. Was ist der D-Wert? Gar nichts. Dunkle Angelegenheit, Druckerschwärze. Im Hebräischen haben wir 22 solche Buchstaben, solche Zeichen. Je nachdem ich die 22 Buchstaben aneinanderreihe, bedeutet das für mich, kann das für mich bedeuten, entweder eine Riesenerbschaft. Ja, was die Buchstaben da aussagen, die blöden Zeichen, die nicht fertig sind, wenn sie mit vollmächtiger Unterschrift versehen sind. Die gleichen Buchstaben, nur anders aneinandergereiht, können für mich aber auch ein Todesurteil bedeuten. Stimmt's auch? So blöde Buchstaben, nichtswertige Dinge, Zeichen. Ein Zeichen ist immer dann ein Zeichen, wenn es die Aufmerksamkeit nicht auf sich selber richten lässt, sondern auf etwas ganz anderes, wofür meistens Dinge, die wir nicht sehen und nicht kennen, sind Zeichen gegeben, die auf Dinge hinweisen, die genauso wertvoll, überragend, wunderbar sind, wie das Zeichen nichts wert ist. Als solches. Angenommen, anstatt diesem Mikrofon hier wäre ich geschmückt, voller Brust hier erschienen mit einem Hakenkreuz. Ich hätte mich, was? Ich hätte mich gar nicht gewundert, wenn er mich rausgeschmissen hätte. Wegen dem blöden Blechding da. Gibt auch niemand 5 Pfennig dafür. Aber steht hinter dem blöden Zeichen eine Macht, eine unheimliche Finsternismacht. Und hinter dem Zeichen stand niemand anders als der Satan selbst, bitte, in dieser besonderen Form. Den Juden, dem Volke Israel, ein Ende zu machen, definitiv. Merken wir. Jetzt Achtung. Jetzt sind Sonne, Mond und Sterne sind ja an und für sich schon so wunderbar. Die Sonne in ihrer Pracht, in ihrer Herrlichkeit und so weiter. Jetzt sind sie aber auf der anderen Seite auch nur wieder Zeichen. Das bedeutet, dass die Dinge oder Lebewesen, für die Gott sie zu Zeichen gesetzt hat, noch gewaltig, überragend mehr Herrlichkeit aufweisen als diese wunderbaren Zeichen. Stimmt es, wenn unsere Sonne das Zeichen für Gott und für Christus ist? Ist unsere Sonne etwas Wunderbares? Ja. Aber als Zeichen für Gott und Christus ist die Sonne wie viel wert? Gleich 0. Ich habe gesagt, wir haben vor dieser Woche noch einen Abend, eine Stunde speziell, Bedeutung von Sonne, Mond und Sternen einzuschalten. Psalm 19: Die Himmel sind die Bücherei der Herrlichkeit Gottes und die Feste, in die Gott Sonne, Mond und Sterne hineingesetzt hat, verkündet seiner Hände Werk. Ein Tag berichtet es dem anderen, wenn der von der Sonne beherrscht wird. Und eine Nacht meldet der anderen die Kunde davon. Von was? Von der Herrlichkeit Gottes. Und die Nacht, Gott nannte die Finsternis Nacht, und der Mond beherrschte der Finsternis. Vers 3: Keine Rede und keine Worte, doch gehört wird ihre Stimme. Ja, was für eine Stimme? Diese Offenbarungsschrift Gottes. Und genau diese Worte, keine Rede und keine Worte, doch gehört wird ihre Stimme. Vers 4, ihre Messschnur geht aus über die ganze Erde und bis ans Ende des Weltalls, müssen wir lesen, ihre Sprache. Diese Worte hat Paulus, ich glaube im Römerbrief, herausgegriffen und erklärt damit, dass die Menschen, schreibt er, die von Adam bis auf Mose, die hatten kein Gottesbuch, keine Gottesschrift in der Hand. Gott hat erst dem Mose den Auftrag gegeben, schreibe in ein Buch die Schöpfungsberichte. Das erste Buch Mose und so weiter. 2500 Jahre lang gab es eine Menschheit ohne eine Schrift Gottes. Was geschah damals? Zwischen den prächtigen Menschen, Patriarchen, wie Henoch, wie ein Hiob, wie ein Abram und so weiter, was geschah da? Da redete Gott selbst mit seinen Knechten, mit seinen Freunden. Schlagen wir einen Augenblick das Buch Hiob auf. Hiob lebte weit, viele Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte, vor der Gesetzgebung, vor Mose. Wenn wir in Hiob Hiob 38 lesen dürfen. Hiob 38, Vers, ja, nehmen wir 6. In was wurden ihre Grundfesten eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt? Als die Morgensterne, das sind Planeten, miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten. Morgensterne sind Planeten, die sind Morgen- und Abendsterne. Die bringt das Wort Gottes in Verbindung mit was für Wesen? Mit Söhnen des Höchsten, mit Gottes Söhnen. Das sind himmlische Majestäten, Lebewesen. Da die Söhne Gottes sich pflegten, vor Jehova zu versammeln, kam auch der Satan in ihrer Mitte. Aha. Da bringt das Wort Gottes am Zifferblatt, das sind die Planeten, in Verbindung mit den hinter ihnen stehenden, vorhandenen Lebewesen der Herrlichkeit der Söhne Gottes. Söhne Gottes auf der Ebene der Schöpfung als Werk seiner Hände. Das sagt er zu Hiob. Im gleichen 38. Kapitel spricht Gott zu Hiob im Vers 31 bis 33. Kannst du knüpfen das Gebinde des Siebengestirns? knüpfen ein Gebinde. Knüpft unser Gott gerne Bande des Friedens und der Liebe. Jawohl. Hat er dargestellt im Siebengestirn. Oder kannst du lösen die Fesseln des Orion, Hebräisch, des großen Toren. Kannst du lösen die Fesseln des großen Toren, Orion. Stell Gott am Orion dar. Löst unser Gott gerne Fesseln der Sünde und des Todes und der Torheit? Antwort, ja. Also, die Himmel sind die Bücherei der Herrlichkeit Gottes und gleich dagegen, daneben, und das ist das Buch der Niedrigkeit, der Erniedrigung Gottes in Christo Jesu. Und in der Zeit, da die Menschen, die Zeit der Patriarchen vor Mose, keine Gottesschrift in ihren Händen hatten, hat Gott wie mit seinen Freunden gesprochen. Da hat er sich über die Bücherei der seiner Herrlichkeit, über die Himmelsschrift, denn wenn die Sterne zu Zeichen sind, sind die Sterne die Buchstaben in der Bücherei der Herrlichkeit. Und je nachdem, wie Gott die aneinander reiht und jetzt noch in Bewegung setzt, nicht? Erzählen die Himmel was? Die Herrlichkeit Gottes und die Feste, wo die Sterne hineingesetzt worden sind, seiner Hände Werk. Erzählen, bitte. Zählen und erzählen. Noch nicht genug, jetzt kommt. Kannst du die Bilder des Tierkreises, der 12, hervortreten lassen zu ihrer Zeit? Bitte. Und den großen Leitbären Leid samt seinen Söhnen? Kennst du die Gesetze der Himmel oder bestimmst du Hiob ihre Herrschaft über die Erde? Ist das deutlich ausgesprochen und schriftlich überliefert, bitte. Und von solchen Zeugnissen und Aussprüchen Gottes wimmelt es in unserer Bibel über die Herrlichkeit der Bedeutung von Sonne, Mond und Sternen. Und wir Frommen haben keine Ahnung.
Und auch die Sterne, vier Kassetten.
Vier Kassetten und auch die Sterne. Wer das in Ruhe einmal anhören will, hat Gelegenheit. Ja. Ich gucke auf die Uhr. Viertel vor neun. Wir haben begonnen vor einer Stunde. Nun gehen wir zu dem über, was ich andeuten durfte. Jetzt können wir das anzünden wieder. Sehr schön jetzt. Das Diese erste Festgruppe, die Modellvorführung Gottes ist, für die, die als Glieder am Leibe des Christus, von Paulus kurz gefasst genannt werden, die erste Heilskörperschaft, Christus als Haupt seines Leibes, die lebendig gemacht wird. 1. Korinther 12, Vers 12, 1. Korinther 15, 23a. Für uns gilt genau in den Einzelheiten der Worte Gottes in 3. Mose 23, dass wir sind die Gerstenernte Gottes, die erste Ernte. Stark Paulus schreiben, wir, die vielen, sind ein Brot. Schreibt er so. Ausgerechnet, bei welcher Feier? Ja. Passafeier. Ne? Wir sagen dem Abendmahl, oder? Brotbrechen. Ne? Und zwar wissen wir jetzt, was für ein Brot wir sind. Gerstenbrot. Gerstenbrot. Die Erstlinge. Wir sind die Gerstenernte. Hier sind die Bibelstellen, was die Schrift alles über Gerstenernte und Gerste sagt. Bitte, dann können wir in einer Weise noch verstehen lernen, was wir alles noch sind in den Augen Gottes. Einfach, weil wir als Glieder am Leib des Christus die Gerste sind, das Gerstenbrot. Zu welcher Zeit kehrte Naomi mit der Ruth zurück nach Israel? Es ist jetzt nicht schwer, die Antwort zu geben. Zur Zeit der Gerstenernte.
Beim Beginn.
Ah, danke schön. Beim Beginn der Gerstenernte. Naomi stellt die verwitwete Israel dar, ganz Israel, verwitwet unter den Nationen, als verlassene Witwe. Stimmt es, dass beim Beginn der Gerstenernte, jetzt wo wir wissen, dass die Entrückung, wer weiß wie bald, stattfindet, nicht? Israel zurückkehrt ins Land. Und was die Ruth bedeutet, das sind die Menschen, die nicht mehr zum Leibe des Christus gehören, die sich liebevoll an Israel anschließen. Da gibt es Geschwister, die es sogar innerlich nicht anders halten, aushalten konnten, als buchstäblich jetzt schon nach Israel zu ziehen. Sie gehören einfach zu Israel. So steht geschrieben, und viele Fremdlinge aus allen Nationen werden sich dir anschließen, wenn ich dich zurückführe nach Jerusalem. So. Beim Beginn der Gerstenernte, so beginnt es. Und was waren denn das für 5 Brote, mit denen Jesus 5000 gespeist hatte? Ist auch nicht schwer, wenn wir jetzt an der Gerste sind. Ne? 5 Gerstenbrote. Das heißt, wir sind ein Brot, und zwar ein Gerstenbrot, das in einer Fünfzahl, da heißt der Gnade, eines Tages für riesige Mengen von Geschöpfen Gott zur Verfügung steht, um ein Wunder zu tun, unzählige Geschöpfe dann das Brot darzureichen und die Gerstenernte. Und aber jetzt an die Arbeit selbst, nämlich wieder 3. Mose 23. So. Von Vers 4 an, dies sind die Moadim Jehovas heilige Versammlungen, die ihr ausrufen sollt zu ihren Moadim. Im 1. Monat, also Neumond, am 14. ab Neumond, zwischen den 2 Abenden ist Passa dem Jehova. Was heißt das zwischen den 2 Abenden? Untergang der Sonne scheidet den ablaufenden Tag in Israel und den neu beginnenden Tag, den nächsten Tag, nach Sonnenuntergang. Denn die Tage in Israel sind nicht von Mitternacht zu Mitternacht wie bei uns, sondern bei Sonnenuntergang endet der laufende Tag. Und nach Sonnenuntergang, nächsten Augenblick, beginnen die nächsten 24 Stunden. Also was heißt das jetzt? Wenn das Passahlamm geschlachtet wird beim Untergang der Sonne, das ist Christus auf Golgatha, wird es nach Untergang der Sonne immer heller oder immer dunkler? habe ja gesagt, blöde Frage. Aber warum stelle ich die blöde Frage? Wie lange wird es immer noch dunkler nach Untergang der Sonne? 6 Stunden bis Mitternacht. Das sind 2 Nachtwachen. Und eine Nachtwache sind 1000 Jahre, sagt Psalm 19. Nach 2 Nachtwachen ist Mitternacht. Das heißt, vom Golgatha, vom Leben Jesu, nach 2000 Jahren heißt die Gottesstunde Mitternacht, ums Jahr 2000, unsere Zeitrechnung Mitternacht. Um Mitternacht ein Geschrei, siehe der Bräutigam kommt. Nicht zu machen. Nicht zu machen. Weiter. Passa zwischen den 2 Abend beim Untergang der Sonne. Und am 15. Tage dieses Monats ist das Fest der ungesäuerten Brote. Am 14. wird das Lamm geschlachtet. Und da ist Vollmond. Da wird das Lamm geschlachtet. Wenn der Satan seine maximale Entfaltung zur Durchführung gebracht hat, nach dem Ratschluss Gottes, dann wird das Lamm geschlachtet bei Vollmond. Die Sonne den Tiefpunkt gegenüber erreicht. Hat der Mond seine voll maximale Opposition, Widerspruchstellung gegen Christus, gegen die Sonne bezogen. Dann geht's weiter. Ist Passa dem Jehova. Und was schreibt Paulus in 1. Korinther 5? Auch unser Passa, bitte, Christus ist geschlachtet. Erstens. Und dann, am 15. Tage, ab Neumond, ist das Fest der ungesäuerten Brote. Was schreibt Paulus? Auch unser Passa Christus ist geschlachtet. So feget den alten Sauerteig aus. Ihr seid ja was, nach dem inwendigen Menschen schon was? Eine ungesäuerte, eine reine, vollkommene Masse. Ihr seid ja ein Brot Gottes ohne jede Spur von Sauerteig. Ohne jedes Moment von Gesetz oder des Etwas. 7 Tage sollt ihr ungesäuertes essen. Die 7 Tage stellen für uns die ganze Zeit dar. Am 1. Tag soll euch eine heilige Versammlung sein, keinerlei Dienstarbeit sollt ihr tun. Was gilt das für uns? So befleißiget euch nun, was zu tun. Gar nichts zu tun, sondern in die Ruhe Gottes einzugehen. Das heißt, innerlich dem Geiste nach. In die Ruhe uns einführen zu lassen, versetzen zu lassen, in die Gott selbst schon längst eingegangen ist. Und dann gibt das große Wort, und Jesus neigte sein Haupt und verschied. Er wird vom Kreuze herabgeholt und begraben. Es kommt ein wunderbares Wort. Die Sonne ist bereits untergegangen. Und der große Sabbat brach an. Halleluja. Für Gott. Es ist vollbracht. Und der große Sabbat, in den wir durch die Gnade Gottes hinein versetzt worden sind, brach an. Trotzdem lässt Gott es noch 2000 Jahre lang, 2 Nachtwachen lang immer dunkel werden. Bis zum Jahr 2000. Und ihr sollt Jehova ein Feueropfer darbringen, 7 Tage. Am 7. Tage ist eine heilige Versammlung. Keinerlei Dienstarbeit sollt ihr tun. Vers 9. Rede zu den Söhnen Israel. Was heißt denn Israel auf Deutsch? Gotteskämpfer. Kämpfte Paulus auch einen Kampf? Haben wir auch eine ganze Waffenrüstung Gottes, um gottgemäß zu kämpfen? Ja, geistlicherweise sind wir die Gotteskämpfer, denen Gott in Kürze den Satan unter seine Füße legt. Rede zu den Söhnen Israel. Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch gebe, Unser Land heißt wie? Die Überhimmel. Die Unendlichkeit Gottes selbst. Sind wir im Geiste schon versetzt? Und ihr seine Ernte erntet, jetzt wir, Gersten ernten, sollt ihr, Achtung, nur eine Garbe der Erstlinge eurer Ernte, bitte nur eine Garbe der Erstlinge, und jetzt spreche ich das Wort Garbe der Erstlinge griechisch aus, sollt ihr eine Abache darbringen. Warum plage ich uns, plagen wir uns noch mit Griechisch? Abache. Wenn Paulus schreibt, jeder in seiner eigenen Ordnung, jetzt der Erstling Christus, lesen wir in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, der Septuaginta, eine Abache, eine Garbe. Eine Erstlingsgabe wird Abache genannt. Also wenn Paulus schreibt, der Erstling Christus ist eine Garbe, eine Einheit gebunden. Jawohl. Besteht sie aber aus vielen Ähren. Jawohl. Ist der Leib Christi einer, besteht er aber aus vielen Gliedern. Und die Garbe noch aus mehr Einzelkörnern. Und der Leib des Menschen noch aus mehr Zellen. Bitte. Ist ganz klar, Paulus, was darf ich verstehen unter dem Erstling Christus? Ist das der Herr Jesus allein oder sind wir dabei, seine Glieder? Antwort, Apache heißt Garbe. Eine Einheit in der Vielheit, wie der Leib des Christus eine Einheit in der Vielheit ist. Apache. Dann denken wir schnell zurück an eine eigenartige Erstlingsgabe im Alten Testament. 11 Gaben waren rings um die eine Gabe. Hat ein Träumer geträumt. Was war das für ein Träumer? Ich schaute im Traume 11 Gaben um mich herum und meine Gabe in der Mitte, die richtete sich auf. Und die 11 ringsum verneigten sich vor meiner Gabe. Ja, dann war es geschehen um die Bruderliebe der 11 Brüder gegenüber dem Josef. Dann war der Beschluss, ihn zu töten, vorhanden. Wen stellt denn Josef da? Christus. Und wen stellt jetzt hier die Garbe dar, die den Josef darstellt? Uns! Was heißt dann, die Garbe richtete sich auf? Das heißt ja die Auferstehung, die Lebendigmachung vor den anderen. Und eines Tages werden die Söhne Israels kommen und sich vor wem neigen? Vor Christus samt uns in seinem Leib. Jetzt habe ich aber etwas gesagt, ihr Freunde Israels. Ja, bitte, bitte. Jesus Christus und sein Leib sind vor Gott. Ja, es wäre die Ordnung der Familie Gottes, nicht zu sagen, anzudeuten, aber anzudeuten, wir fahren hier weiter. So sollt ihr eine Garbe der Erstlinge eurer Ernte, Gerstenernte, zu dem Priester bringen. Wer ist denn unser Priester? Erstens ist es Paulus, am Evangelium der Gnade Gottes priesterlich dienend. Wer ist aber der Wirkliche, von dem Paulus schreiben darf, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Er ist der Priester. Wird diese Erstlinggabe zu diesem hohen Priester gebracht? Eins gemacht mit ihm. Erstlinge eure Garbe zu dem Priester bringen. Und er, Achtung, der Priester soll die Garbe vor Jehova weben. Da heißt in dieser Bewegung. Was war denn Paulus vom Beruf? Teppich- und Zeltweber. Ich sehe den Paulus vor seinem Webstuhl Tag und Nacht arbeiten, für sich und seine Mitarbeiter, um niemand zur Last zu fallen. Und während er am Webstuhl arbeitet, webt er die Glieder des Leibes des Christus hinein, in seinen Gebeten, in den Leib des Christus, in die große Erstlingsgabe. Ist das nicht wunderbar? Der Priester soll die Garbe weben vor dem Herrn. Einen jeden mit Tränen ermahnen, Tag und Nacht. Paulus. Die Garbe weben vor Jehova zum Wohlgefallen für euch. Hat Gott an uns Wohlgefallen? Er hat uns auserwählt vor Grundlegung der Welt, in seiner Liebe, in Christo Jesu für sich selbst, nach seinem Wohlgefallen. Bei Paulus geht alles auf der Ebene des Wohlgefallens, nach der Gnade Gottes. Zum Wohlgefallen für uns. Am anderen Tage nach dem Sabbat soll sie der Priester weben. Das heißt, erst nach Golgatha, wie wir gesehen haben, nicht, beginnt das Geheimnis des Leibes des Christus zu laufen. Als die Uhr Israel stillstand, soll die Garbe von Jehova weben zum Wohlgefallen am anderen Tage nach dem Sabbat. Soll sie der Priester weben. Und Vers 12. Und ihr sollt an dem Tage, da ihr die Garbe webet, ein Lamm opfern ohne Fehl. Bitte Kassette wenden. Einjährig zum Brandopfer dem Jehova. Die Gesamtheit des Leibes des Christus haben wir heute Vormittag gehört. Die Glieder des Leibes des Christus, heute schon, unsere Leiber, die sterben, dem Tode preisgegeben sind, sind schon Glieder am Leibe des Christus. Ein Lamm ohne Fehl. Wir bilden mit Jesus, dem Gekreuzigten, eine Gotteseinheit. Wir sind mit seinem Tode verwachsen, lesen wir. Eins gemacht, identifiziert. Ich wage es kaum noch einmal auszusprechen. Wir bilden mit Christo am Kreuz, als mit ihm Gekreuzigte, das Lamm Gottes. Ich darf noch schnell das erzählen, was ich erlebte nach einer feinen Abendstunde, wo ich dienen durfte im Berner Oberland. Wir waren am Schluss der Versammlung, steht ein Bruder auf. Er war schon als Rekrut Militärpatient geworden, in Militärsanatorien. 2 Jahre da, entlassen in die Familie, ins Geschäft. Und so ging das während etwa 15 oder 20 Jahren. Es steht der Bruder auf. Sagt, so, Bruder Muhl, alles hochgespannt. Darf ich glauben, was geschrieben steht? Für wahr, er trug unsere Krankheit und nahm auf sich unsere Schmerzen, oder nicht? Na, wer soll da eine Antwort geben? Nur keine Fromme. War es lange still und ich auch. Und hinterher staunte ich, was der Herr mir für eine Antwort gegeben hat. Eine Antwort, deren Inhalt ich selber noch nicht verstanden habe damals. Erst hinterher staunen und anbeten verstanden habe. Was durfte ich sagen? Lieber Bruder, aber wie wäre es, wenn du ein Bestandteil von ihm wärst, dem Gekreuzigten? Dann sind ja deine Leiden was? Mit Leiden Christi zugunsten von anderen, die in gleicher Weise wie du leidest und der Herr Jesus selber nie gelitten hat. Dann war es wieder still und er auch. Die Identifikation, ein Lamm, eine Gabe, das sind wir, Christus samt uns.
Halleluja!
Ein Blick zündet. Zum Brandopfer, ganz Opfer heißt das, durch die Barmherzigkeit Gottes ermahne ich euch, Brüder, eure Leiber, jetzt wieder, als lebendige, heilige, Gott wohlgefällige, wie Christus, Schlachtopfer zur Verfügung zu stellen. Wir sind Fleisch und sein Speisopfer, 2 Zehntel Feinmehl, ja, kein Sauerteig, gemengt mit Öl. Was heißt denn Feinmehl gemengt mit Öl? Das ist die feinste Brotart, geistlicherweise Öl, ist das Symbol des Heiligen Geistes. Und was jetzt Feueropfer bedeutet, sagt wiederum schon das Gesetz. Wir brauchen nur Kapitel 21, Vers 6 zu lesen, nur umschlagen. Da lesen wir, sie sollen ihrem Gott heilig sein und den Namen ihres Gottes sollen sie nicht entweihen. Denn die Feueropfer Jehovas, das Brot ihres Gottes, bedeuten die Feueropfer. Das Brot ihres Gottes, das ist ja wieder Christus, das Brot Gottes, Feueropfer. Ein Feueropfer, die 2 Zehntel Feinmehl, gemengt mit Öl im Heiligen Geiste, das Brot Gottes, dem Jehova. Ein lieblicher Geruch, schreibt Paulus auch etwas in Bezug auf unsere Stellung gegenüber Gott oder in Christo. Von einem lieblichen Geruch, ne? Dass unsere überströmenden Danksagungen vor unserem Gott ein lieblicher Wohlgeruch bedeuten. Ein lieblicher Geruch und sein Trankopfer, hat Paulus auch mit einem Trankopfer etwas zu tun, hier ganz am Schluss seines Lebens. Liebe Philipper, die Zeit meines Abscheidens ist gekommen. Ich werde schon als Trankopfer gesprengt über meinen Dienst. Und hier fällt das Trankopfer Paulus auch nicht. Darf ich fragen, stimmt es, wenn ich zu sagen wagte, Paulus, nein, der Geist Gottes, hat die Kurzbemerkung des Paulus, erste Gruppe der Lebendigmachung, hier in allen Einzelheiten, schon hier allein, uns geschenkt zum Verständnis von unserer Stellung in Christo Jesu vor Gott. In einer buntfarbigen, herrlichen Weise, die nicht übertroffen werden kann. Ich habe ja nun die Dinge Punkt für Punkt kurz angetastet, oder? Und Brot und geröstete Körner und Gartenkorn sollt ihr nicht essen, bis zu diesem selbigen Tage, bis ihr die Opfergabe eures Gottes gebracht habt. Das heißt, Brot Gottes gibt es erst von wann an? Wenn das Lamm geschlachtet ist und die Garbe dargebracht ist. Eine ewige Satzung bei euren Geschlechtern in allen euren Wohnsitzen. So dürfen wir, liebe Geschwister, das Gesetz, das nach den Buchstaben tötet, ja bitte, wenn Israeliten das nicht eingehalten haben, dann hat das Gesetz strenge Strafen darauf gekannt und genannt. Das ist unsere Darstellung und alles, was die Schrift noch sagt von der Gerstenernte und die Zeitpunkte, die uns betreffen, sind am Chronometer Gottes festgelegt. Ordnungen der Gestirne, Ernteordnungen, Festordnungen, Lebendigmachungsordnungen. Jetzt können wir von Weitem eine Ahnung haben, wenn ich den Apostel Paulus frage, warum sagst du uns nicht Einzelheiten über diese wunderbaren drei Stücke der Lebendigmachung? Und er mir sagt, bitte blätter einmal in den ganzen übrigen Schriften nach, bei meinen untergeordneten Mitarbeitern. Ja. Das lohnt sich, aufs Wunderbarste das zu tun. Und jetzt schließe ich mit einem Blick auf dieses Fest, Fest der Sabbate, Pfingsten im Neuen Testament, Fest der Sabbate. Weizenernte ist Israel und Schlussernte alle Nationen. Israel und Nationen, hier Pfingsten gleich Weizenernte im dritten Monat und nach diesen Zifferblattzeigern festgelegt. Vers 15, ich schließe damit. Und ihr sollt euch zählen vom anderen Tage nach dem Sabbat, von dem Tage, da ihr die Webegabe gebracht habt, sollt ihr sieben volle Sabbate zählen. Bis zum anderen Tage nach dem siebten Sabbat sollt ihr 50 Tage zählen. Das ist dann Pfingsten im Neuen Testament. Und ihr sollt Jehova ein neues Speisopfer darbringen. Aus euren Wohnungen sollt ihr Webebrote bringen. Zwei von zwei Zehntel Feimeln sollen sein. Und jetzt staunt. Diese Mehrzahl von Webebroten beim Pfingstfest, beim Fest der Sabbate, bei der Weizenernte, wie sollen die bereitet werden? Mit Sauerteig. Mit Sauerteig. Fegt den alten Sauerteig aus, gilt für uns. Was habe ich gesagt, was der bedeutet? Das Gesetz. Wusste der Heilige Geist schon, dass die vielen Tausende gläubigen Juden in den Tagen der Apostel alle eiferer waren für das Gesetz? Wusste das der Heilige Geist schon längst? Ja. Und hat das hier festgelegt. Er weiß ja, die Söhne Israels sind vom Mutterleibe an, von Geburt an, ist ihnen das Gesetz vom Sinai in Fleisch und Blut eingeimpft. Und das Manna vom Himmel, das sie ihre Väter 40 Jahre lang aßen, war ja Speise der Engel, Himmelsgetreide. Da haben sie eine Speise empfangen, die die Engel, die das Gesetz angeordnet haben, von Gott zugeteilt bekommen haben. Wenn ich sage, das Gesetz vom Sinai ist ihnen in Fleisch und Blut hineingeimpft, hat Gott mehr Verständnis als sie selber und wir, dass sie vorerst nicht anders können, auch wenn sie gläubig geworden sind an den Herrn Jesus, jetzt meinen, das Gesetz halten zu können wie noch nie vorher. Katastrophe vor Gott, das ist das Evangelium des Reiches Gottes, hier Weizenernte, hier Israel und die Nationen und so das tausendjährige Reich, das dann hier folgt. Geht das Gesetz aus von Zion und das Wort Gottes von Jerusalem, dann haben wir eine Antwort, warum lässt Gott diese Wunderzeit des tausendjährigen Reiches nur einen Gottestag dauern. Soweit für heute Abend. Uns wissen zu lassen, was hat Gott uns geschenkt in Christo, sollte er uns in ihm nicht alles schenken, sich selbst allein aus Gnade durch den Glauben Jesu Christi. Halleluja, Amen.
Herzlichst, lieber Vater im Himmel, auch für solche wunderbare Durchblicke deiner Liebe, wie du uns doch kennst, wie du Verständnis hast mit uns, mit deinem Israel, und dass du selbst aus all den Wegen auch des Gesetzes deine Liebesabsichten schon kundtust und uns herausgeführt hast in dem vollkommenen Glauben und der Vollkommenheit, in der du uns schaust, ohne Flecken, ohne Runzeln, ohne Fehl, wenn wir, Herr Jesus, in dir und wiederum auch im Vater verborgen sind. Frei dürfen wir sein. Nun hab Dank, dass du diese deine Worte doch auch unseren Herzen bewegen lassen möchtest, dass wir es verstehen, dass wir daraus leben und schöpfen dürfen, auch zum Heil vieler um uns herum. Wir beten dich an, lieber Vater, in Jesu Namen. Amen.
So danken wir dir, unser lieber Gott und Vater, dass wir in dir alles finden, alles haben, alles werden dürfen, wozu du uns bestimmt hast. Du bist ein Gott des Lebens. Du hast uns würdig gemacht, mit Teilhaber zu sein am Lamm Gottes. Du hast uns gewürdigt, die Erstlingsgarbe zu sein in deiner Ernte. Eine Ernte, die in die Unendlichkeit hineinragt, wo wir staunen werden und sehen, dass die Herrlichkeit, die du bereitet hast, nie langweilig werden wird, sondern dass wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit schreiten werden dürfen, von Glanz zu Glanz und von Größe zu Größe. Ja, du bist der, in dem wir uns bergen können, jetzt in dieser Nacht, in dem wir geborgen sind bis in alle Ewigkeiten hinein. Lieber Vater, Amen.
Amen. Gesegnete Nacht, Ober.
Wir durften in den vergangenen Stunden zeitprophetische, biblische Daten, so dürfen wir heute sagen, kennenlernen. In einer Weise, dass die vielen biblischen Zeugnisse Alten und Neuen Testamentes, die Gott versiegelt und verschlossen gehalten hat, dem Verständnis sogar der Seinen, bis zur Zeit des Endes. Und die läuft. Das Ende selbst steht auch kurz bevor. Die festgesetzte bestimmte Zeit des Endes sind die sieben letzten Jahre, die sogenannte 70. Jahrwoche. Wir durften die Dinge nicht nur näher kennen und verstehen lernen, sondern durften, was mich betrifft, bis zum Erschrecken überwältigt werden, wie Gott heute Auskunft gibt, wo wir zeitlich und in welcher Situation eine ganze Menschheit, eine ganze Schöpfung steht heute. Und heute Abend dürfen wir einen Überblick gewinnen über den Ablauf der Welt- und Heilsgeschichte, indem wir uns in der Hauptsache an die Aussagen des Propheten Daniel halten, in welchem gerade diese Versiegelung, dieses Verschließen genau der Dinge, die Daniel schriftlich festlegen durfte, vorliegen. Heute aber uns geoffenbart werden. Wir wissen, Daniel in der babylonischen Gefangenschaft, vorerst unter Nebukadnezar, wird vor Nebukadnezar gestellt, weil alle Weisen in seinem riesen babylonischen Weltreich die Schriftgelehrten, die Magier, die Sterndeuter und wie sie alle heißen dort, versagten dem Großkönig Nebukadnezar den Traum zu deuten. Nebukadnezar, ein überaus weiser Mann, und eigenartig, dass dieser Weltbeherrscher, der in Bezug auf Juda, Israel und den Tempel in Jerusalem Schreckliches zu vollziehen hatte, von Gott bezeichnet wird, mein Knecht Nebukadnezar. Ein kleiner Hinweis, was Paulus schreibt, eine jede Seele unterwerfe sich der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat, ob sie ihm passt oder uns Frommen passt oder nicht. Daniel Musterbeispiel in dieser Hinsicht. Ich darf hier nicht stehen bleiben. Nebukadnezar erklärt den Weisen, die gekommen sind, um ihm diesen gewaltigen Traum, der ihn erschüttert hat, zu deuten. Und Nebukadnezar in seiner Weisheit, die Gott ihm gegeben hat, sagt diesen seinen Hoheiten, meine Herren, ich habe nur dann die Gewähr, dass eure Deutung meines Traumes zuverlässig ist, wenn ihr mir vorher sagt, was ich geträumt habe. Aha. Dann wusste er, wenn das Propheten sein wollen und echte Traumdeuter. Ne? Und siehe da, keiner vermochte das. Er gab den Befehl, sie alle umbringen zu lassen. Hört er von einem Mann namens Daniel, dem Juden, fähig, Träume zu deuten. Er lässt ihn vor sich kommen und Gott offenbart dem Daniel in einem Nachtgesicht das Geheimnis des Traumes. Daniel preist seinen Gott deshalb und spricht in Vers 22, im zweiten Kapitel, er offenbart das Tiefe und das Verborgene. Er weiß, was in der Finsternis ist, und bei ihm wohnt das Licht. Dich, Gott meiner Väter, lobe und rühme ich, dass du mir Weisheit und Kraft gegeben und mir jetzt kundgetan hast, was wir von dir erbeten haben, denn du hast uns die Sache des Königs kundgetan. Diesem Daniel, der vielgeliebte Gottes, der sich völlig untergeordnet hat und immer nur bittend an seine Vorgesetzten herantrat, wenn er irgendein Anliegen hatte, das ihm dem Gewissen nach Mühe machte. Jetzt ist es soweit, er steht vor Nebukadnezar. Vers 27. Daniel antwortete vor dem König und sprach, das Geheimnis, welches der König verlangt, können Weise, Beschwörer, Schriftgelehrte und Wahrsager dem König nicht anzeigen. Aber es ist ein Gott in den Himmeln, der Geheimnisse offenbart. Und ich hätte, wenn ich Daniel gewesen wäre, hätte ich wie folgt mich weiter vernehmen lassen. Und er hat mir, Daniel, kundgetan. Nein, was sagt er? Und er hat, mein Gott, hat dem König Nebukadnezar kundgetan. Und jetzt Achtung, was? Was am Ende der Tage geschehen wird. Warum betone ich das? Wir werden es gleich verstehen. Ich will gleich eine Bemerkung dazu machen. Vorerst wissen wir, dass Daniel dann sagt, dem König unter anderem, du bist das Haupt von Gold. Nebukadnezar, von dem Riesenstandbild. Gold, Silber, Erz, Eisen, Ton und Eisen vermischt. Du bist das Haupt von Gold, Nebukadnezar. Ja, lebte denn Nebukadnezar schon am Ende der Tage? Nein. Waren die Meder und Perser nach Nebukadnezar am Ende der Tage? Die Griechen am Ende der Tage? Die Römer am Ende der Tage? Nein. Und das ist die Unterschrift und die Überschrift aller Weissagungen im Propheten Daniel und im ganzen Alten Testament. Gott hat dem König Nebukadnezar kundgetan, was am Ende der Tage geschehen wird. Und jetzt haben wir die Worte Salomos für uns zur Erklärung als Antwort. Das, was war bei Nebukadnezar und dort geschah, und was war bei den Medern und Persern und dort geschah, was war bei den Griechen und dort geschah, und was bei den Römern war und dort geschah, wird alles noch einmal sein und noch einmal geschehen. Wann, bitte? Am Ende der Tage. Gleichzeitig global, universal. Und in diesen Jahrzehnten stehen wir heute, gegen das Jahr 2000 hin. Nichts Geringeres. Also dürften uns die Dinge interessieren, was am Ende der Tage geschehen wird. Wir werden heute Abend dann besonders das 8. Kapitel des Propheten Daniel näher ansehen, weil dort das, was einmal war unter Alexander dem Großen, siegreiche Kämpfe in kürzester Zeit, um das Riesenweltreich der Meder und Perser zu überrennen in kürzester Zeit, Modellvorführung für uns, was heute global, wenn ein dritter Weltkrieg kommt, geschehen wird und was, wie es sein wird. Er fährt weiter. Dein Traum und die Gesichte deines Hauptes auf deinem Lager waren diese. Dir, o König, stiegen auf deinem Lager Gedanken auf, was nach diesem geschehen werde, also nach seiner eigenen Regierung. Und der Gott, welcher die Geheimnisse offenbart, hat dir in deinem Traum kundgetan, was geschehen wird. Mir aber ist nicht durch Weisheit, die in mir mehr als in allen Lebenden wäre, dies Geheimnis geoffenbart worden, sondern deshalb, dass man erstens dem König die Deutung kundtue und zweitens du die Gedanken deines Herzens erfahrest. Bitte. Erstens ist in dem Traum, den Gott dem Nebukadnezar gegeben hat, hat träumen lassen, die ganze kommende Weltgeschichte fixiert. Und zweitens, in diesem Traum hat Gott die Gedanken des Herzens des Königs Nebukadnezar genau erforscht und hat im Traum ihm die Antwort auf seine gewaltigen, schwerwiegenden Gedanken gegeben. haben wir einen wunderbaren Gott, Nebukadnezar. So, jetzt wissen wir das Standbild, das Nebukadnezar im Traum gesehen hat, gewaltig, erschreckend, monumental. Haupt von Gold, Brust und Arme von Silber, Bauch und Lenden von Erz, Schenkel und Füße von Eisen, Füße und Zehen ein Gemisch von Eisen und Erz. Entschuldigung, von Eisen und Ton, danke. Vier Metalle, immer weniger wert. Und zuletzt Füße, wo das ganze Monumentalstandbild draufsteht. Ein seltsames Gemisch von Eisen und Ton, Töpferton. Kennen wir. Daniel legt dem König aus, ja, also ein Standbild steht, bitte schon. Das, was Daniel vorerst dem König Nebukadnezar auslegt, du Nebukadnezar bist das Haupt von Gold, Nebukadnezar war auf der Erde. Nach dir kommt ein Doppelweltreich der Meder und Perser, Silber. Etwas westlicher gelegen als das babylonische Weltreich. In der Mitte jetzt Israel, Jerusalem, Israel. Zwei Weltreiche im Osten, das erste Babel, das zweite Medien, Persien. Jetzt kommt das erste, dritte Weltreich, das erste westlich von Israel, Griechenland mit Alexander dem Großen. Dann kommt das zweite, noch westlicher liegende, römische Weltreich. Wir haben die Symmetrie, Jerusalem, Israel in der Mitte, im Osten Babel und Persien und im Westen Griechenland und Rom. Eine symmetrische Darstellung. Wir wissen ja, Jerusalem bildet den Nabel der Erde, Mittelpunkt, die Nabe der Erde und die Zentrale aller Nationen. Wir sehen dann das noch schnell auch geografisch dargestellt. Und diese vier Weltreiche beachten wir. Geografisch lösen sie sich ab von Osten nach Westen. Immer besiegt das westliche, neue, aufkommende Weltreich das östlich liegende Vorhandene. Die Perser besiegen militärisch die Babylonier. Die Griechen, Alexander, westlich gelegen, besiegt die östlich liegenden Meder und Perser. Und die Römer besiegen militärisch die Griechen. Aha. Die Weltreiche lösen sich also nicht irgendwie beliebig zerstreut ab, sondern, was haben wir gehört? Ein Standbild. Jetzt darf ich sagen, das, was Daniel dem Nebukadnezar vorerst erklärt, ist nur der Schatten des Standbildes, um den es hier geht, im ganzen Kosmos, im ganzen Weltall. Du bist das Haupt von Gold, der Beherrscher dieser Welt im Anfang, später zum Satan geworden, der schirmende, gesalbte Cherub. Und dann kommt ein niedrigeres, der Erde näheres Weltreich, heißt das in der unsichtbaren Welt, auf der Erde, die Meder und Perser, die ein Gesetz hatten, das unwiderruflich war. Das sind die heiligen Engel, die das Gesetz angeordnet vom Sinai, das noch unwiderruflicher war als das Gesetz der Meder und Perser auf der Erde. So. Kommt Israel in der Mitte, Und dann kommt das noch tiefer liegende Weltreich, was die Griechen betrifft, das heißt die ganze wissenschaftliche Kenntnis der Dinge, der Geheimnisse Gottes in den Naturgesetzen und so weiter. Und das westlichste, die Rom, bildet die Gruppe oder stellt die Gruppe der Engelheere dar, die schon dicht um die Erde gelagert sind. Die sind in Hesekiel 1 genau aufgezeichnet. Und jetzt die letzte Vermischung findet ja wo statt? Im äußeren Westen. Ja, was kam denn, was war im römischen Weltreich der Fall? Bauch und Lenden sind noch Griechenland. Rom zerteilt in zwei Schenkel, in zwei Füße, Unterschenkel und zwei Füße. Eigenartig. Wir haben gesehen, alles nach Westen. Rom war schon, in Rom waren schon die Ansätze zu dieser weiteren Verteilung und Weiterverlagerung nach Westen vorhanden, nämlich. Ich staune immer wieder, dass ich das jetzt heute noch weiß, was ich in der Schule einmal lernen musste. Da gab es zur Zeit vom Römischen Reich ein sogenanntes Heiliges Römisches Reich im Süden der Alpen, deutscher Nation im Norden. So. Das sind zwei Dinge, ja, die sich mehr und mehr nur noch auseinanderbreiten können und nicht zusammenklappen. Ja. Die beginnen miteinander, aber dann sind es immer zwei getrennte Dinge. Siehe da, die romanischen Sprachen und Völker haben sich über den Atlantischen Ozean nach Südamerika abgesetzt. Und die germanischen Völker und Sprachen über den Atlantischen Ozean nach Nordamerika abgesetzt. So. Stimmt jetzt die Richtung, wenn das Haupt ganz im Osten ist und die folgenden Gliedmaßen, die am Standbild nach unten gehen, nicht, immer westlicher sind, sich verlagern. Wo nur können wir dann die Füße und Zehen suchen, die zur Zeit des Endes dieses Zeitalters die Hauptrolle, die entscheidende Phase spielen werden? Nur im äußersten Westen. Dann kam nach Rom das erste Weltreich globalen Umfanges, England. Wir haben gehört, die Engländer haben zweimal versagt und Untreue geübt in Bezug auf die Treuhänderschaft auf dem Völkerbund in Genf 1917, UNO 1947, den Juden ein Staatswesen zu schaffen. Deshalb ist das englische Weltreich ein Trümmerhaufen geworden und Gott das längst erkannt haben, hat im äußersten Westen für ein Weltreich gesorgt, das jetzt die Dinge besorgen wird und durchführen wird, was am Ende der Tage geschehen wird, nämlich alles zusammengefasst, was schon einmal da war. Global und universal. Das Standbild. Was Gott dem Nebukadnezar zeigt, in Form dieser Riesenfigur, zeigt Gott dem vielgeliebten Daniel im 7. Kapitel in Form von wilden Tieren. Das ist die göttliche Beurteilung. So schaute da der Nebukadnezar sein Weltreich gewaltig, überragend. Und die anderen. Ist noch einmal, noch eine Ergänzung, dass, damit wir die Sache besser verstehen. Das Standbild steht. Gott beleuchtet es von oben, das Standbild. Was passiert dann neben dem Standbild auf der Erde? Ein Schatten. Das Haupt ist beim Schatten am weitesten entfernt vom Fußpunkt. Was am Körper von oben nach unten sich anreiht, geht beim Schatten weitesten entfernt immer näher an den gemeinsamen Fußpunkt heran, nicht? Der einzige Berührungspunkt zwischen Standbild und seinem Schatten ist der Fußpunkt. Da fallen die Dinge zusammen. Was wir es dann erleben in USA, ist genau dann die Einbruchstelle, was heißt denn Los Angeles, die Engel, die Einbruchstelle all dieser kosmischen Mächte auf die Erde und das ganze Standbild wirft sich auf seinen Schatten und beherrscht die Erde. Von dem Nebukadnezar gezeigt als schreckliches, herrliches, wunderbares Ding, kosmische, weltliche Herrlichkeit. Und Gott erklärt dem Daniel diese vier Hauptweltreiche von Osten nach Westen. Na bitte. Diese Weltreiche, die nur auf der Erde den Schatten des wirklichen Standbildes darstellen, sind ja ein Schatten eines Organismus. Das heißt, nicht nur hat Gott von Osten nach Westen die Dinge so geordnet, sondern vor Gott ist der Ablauf der Welt- und Heilsgeschichte ein Organismus. Also nicht nur eine sachliche Verfügung, jetzt kommt das und das ist fertig und dann kommt das. Das greift so ineinander und endet mit den Füßen und Zehen auf der Erde im äußersten Westen, gleichzeitig Fußpunkt des Standbildes selber. In Daniel 7 erklärt, ich kann es nur schnell darstellen oder bezeugen, erklärt Gott dem Daniel, das erste Reich Nebukadnezar ist für mich eine Löwin. Und das zweite westlicher liegende Weltreich der Meder und Perser eine Bärin, die sich auf einer Seite aufterin, Griechenland, behend. Und das vierte ist gleich einer Bestie ohne Namen, schrecklich grauenhaft, das römische Weltreich. Wie es sich dann verlagert, heiliges römisches Reich, bis nach dem äußersten Westen, wie wir gesehen haben. Vor Gott sind diese vier Weltreiche, Bestien, wilde Tiere. Ich habe sie jetzt mit Namen genannt und jetzt können wir diese geografische Weltreichfolge, diese Skizze näher ansehen. Wir können es noch etwas deutlicher machen. Langsam. Noch mehr? Noch mehr? Halt, es war gut. Langsam drehen. Noch mehr? Noch mehr? So, genügt. Danke. Geografisch ist dieses Planschema gerichtet nach Süden, Norden, Westen, Osten, wie wir Landkarten darzustellen pflegen. Was wir hier in der Mitte besonders hervorgehoben haben mit der roten Farbe, ihr seht Israel, Jerusalem in der Mitte und haben hier das Weltreich der Meder und Perser und westlich von Israel das Weltreich der Griechen. Und was wir in Daniel 8 vorerst lesen, beschränkt sich auf das Geschehen des Weltreiches der Meder und Perser, unbesiegbar im Osten, und im Westen von Israel still und vorerst unbemerkt und nicht zu vergleichen mit der Militärmacht und Kulturmacht des Ostens. Ja, und plötzlich taucht dann da der Alexander der Große auf und überrennt in wenigen Jahren das Riesenweltreich der Meder und Perser. Das müssten wir ja ungefähr so bezeichnen. Hier ist eben nur das Planschema dargestellt. Was hier geschah, von Seiten Alexander dem Großen gegenüber diesem Weltreich der Meder und Perser, finden wir in Daniel 8, was wir näher ansehen werden. Dann haben wir hier die vier Weltreiche, Babel mit Nebukadnezar und Belsazar, Persien und Medien, Griechenland und Rom, die zwei westlichen und die zwei östlichen. Eigenartig ist nun, dass in dieser Symmetrie, die vorliegt, Jerusalem, Israel in der Mitte, hier ein Engelfürst höchster Potenz vor uns steht, Michael, einer der ersten Fürsten unter den Erzengeln, den Gott als verantwortlichen Chef für sein Volk Israel eingesetzt hat. Dem Weltreich der Meder und Perser hat Gott auch einen gewaltigen Engelfürsten mit riesen Engelheeren als verantwortlichen Chef übergeordnet. Dem kommenden, neu aufkommenden Weltreich der Griechen unter Alexander dem Großen ebenfalls einen Engelfürsten von Griechenland. Und die Dinge sind so in Bezug auf diese Symmetrie. Ein Engelfürst des Ostens, ein Engelfürst des Westens, in dieser kleinen symmetrischen, im alten Erdkreis vorgeführten ist Geschehen und der Dinge, die da waren. Eigenartig, vom Throne Gottes schickt Gott den Erzengel Gabriel mit einer Sonderbotschaft zu Daniel, der jetzt noch unter den Persern Gefangener war in der babylonischen Gefangenschaft. Was geschieht? Der Engelfürst von Persien, also nicht im Norden, sondern oben natürlich her, mit seinen Heeren tritt diesem Sonderboten Gottes Gabriel so massiv entgegen, dass Gabriel 3 volle menschliche Wochen aufgehalten wird. 21 Tage kommt er nicht durch. Und nur weil Michael, einer der ersten Fürsten unter den Erzengeln, dem Gabriel zu Hilfe kommt mit seinen Engeln, kommt der Durchbruch, kann Gabriel den Daniel erreichen mit den wunderbaren Botschaften. Und Gabriel entschuldigt sich bei Daniel. Wir wollen diese Stellen gerade lesen, damit wir als glaubende Menschen die Beweise haben, was wir in Römer 11, Hebräer 11 zur Kenntnis nehmen dürfen. Glaubenskapitel, der Glaube ist ein Bloßlegen der Wahrnehmen der Natur der Vorgänge, die man nicht sieht, die in der unsichtbaren Welt vor sich gehen.
Fortgang auf Kassette 5.